Live auf der Lehramt.
Du scheiterst nicht, weil ein Schritt nicht funktioniert hat, sondern du scheiterst in dem Moment, in dem du den Zugriff auf dich selbst verloren hast. Und das hast du ja möglicherweise jetzt schon. Im Lehrberuf. Wo ist jetzt das Scheitern? Im Fortführen dieses Weges oder in einer Korrektur dieses Weges, die dich potenziell Schritt für Schritt wieder zu dir führt? Die kann ja sogar innerhalb des Lehrberufs passieren.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Im September 1928 kommt ein Mann nach einem Urlaub zurück in sein Labor im St. Mary's Hospital in London. Sein Name? Alexander Fleming. Vor seiner Abreise hatte er mit Staphylokokken gearbeitet und ein paar Petrischalen auf seinem Labortisch liegen lassen. Jetzt geht er sie durch und eine fällt ihm auf. Sie ist von Schimmel befallen. Und um diesen Schimmel herum wachsen die Bakterien nicht mehr. Dabei will doch Fleming an Staphylokokken experimentieren. Mist, verschimmelt. Für die meisten Forscher wäre das in diesem Moment jetzt ganz einfach gewesen. Ein verunglückter Versuch, ab in die Tonne. Kontaminierte Schale wirft man weg. Aber Fleming guckte genau hin und er stellte sich die Frage, warum sind die Bakterien dort verschwunden? Er isolierte den Schimmel und er erkannte, es ist die Gattung Penicillium. Und der Stoff, den dieser Schimmel produziert, bekam später einen Namen, den heute fast jedes Kind schon kennt. Penicillin. Eins der ersten Antibiotika. Flemings Ziel war es doch gar nicht, ein Medikament zu erfinden. Fleming kam mit dem Ziel, Bakterien zu erforschen. Tja, big time fail, würde ich sagen. Ein gescheiterter Mann. Was würdest du sagen? Der Fehler, die kontaminierte Schale, wurde in dem Fall zu einer Entdeckung, die seitdem Millionen Leben rettet. Aber nur, weil er die Scheiße nicht weggeschmissen hat. Oh ja, okay, kommen wir mal raus aus diesem Pathos-Tunnel, aus meiner Pathos-Ansprache. Darüber, dass Scheitern nur dann Scheitern ist, beziehungsweise subjektiv als Scheitern bewertet wird, wenn du unflexible Ziele hast. Denn das ist es ja, ne? Fleming hat sein Ziel nicht erreicht, er hat dabei aber etwas anderes, etwas super Wertvolles gefunden. Und genau das wäre nie passiert, wenn er den vermeintlichen Fehler einfach in den Müll geworfen hätte. Ach, was sagt uns denn jetzt Alexander Fleming über vielleicht deine eigene Situation? Ich gehe da mal von aus, wenn du diesen Podcast hörst, dann bist du wahrscheinlich Lehrkraft und du hörst ihn nicht ohne Grund. Möglicherweise bist du seit längerem auf einer beruflichen Suche. Vielleicht hat sich das Ganze auch schon zu einer beruflichen Krise ausgewachsen. Und jetzt sitzt du hier und hörst diesen Podcast. Vielleicht bist du unzufrieden in deinem Job, vielleicht schon seit vielen Jahren. Und ein Teil von dir weiß genau, also so kann das jetzt nicht weitergehen. Gleichzeitig, was muss passieren, damit du handelst? Ja, du hast schon so viel versucht, aber jetzt mal so radikalere Schritte zu gehen. Oh nee, radikal soll es ja auch nicht sein. Genau davor hat man ja Angst, aber so kleine Schritte, ja, auch keine Ahnung, wo man da anfangen soll. Und das Ganze ja nicht, weil du faul bist oder nicht, weil du dumm bist, sondern weil ein einziger Gedanke dich möglicherweise seit Monaten oder Jahren lähmt, unterstelle ich dir jetzt mal, und der ist, was, wenn ich es bereue? Was, wenn das der Fehler meines Lebens ist? Was, wenn ich scheitere? Und genau über diesen Gedanken reden wir heute, weil er nämlich gar nicht das ist, was er vorgibt zu sein. Okay, kommen wir mal raus hier aus der History Lesson. Stell dir vor, eine Lehrkraft, Sandra, 41, Gymnasiallehrerin, verbeamtet, zwei Kinder. kennen wir, ne? Hast du vielleicht im Kollegium, vielleicht fühlst du dich damit ja sogar abgeholt. Vielleicht bist du nicht Sandra, sondern Sandro und es geht dir ganz ähnlich. Seit 4 Jahren spürt diese Person, oh nee, ey, das ist es nicht mehr. Also so ein bisschen wusste ich das ja schon im Ref, aber jetzt insbesondere nach der Rückkehr aus der Elternzeit von Kind Nummer 2, also jetzt merke ich echt, ey, das ist es gar nicht mehr. Sonntagabends dreht sich mir schon der Magen um. Nee, eigentlich nicht Sonntagabends, sondern eigentlich schon samstags. Da fange ich schon wehmütig darüber nachzudenken an, dass der Sonntag eigentlich nur im Zeichen von Arbeit steht und sonntagabends geht schon gar nichts mehr. Montags morgens lege ich den Funktionsmodus ein. Sandra hat schon 3-mal recherchiert, Quereinstieg, Bildungsreferentin, Coaching-Ausbildung machen, ach, vielleicht doch nochmal Psychologie studieren. Jedes Mal Tab geschlossen, weitergemacht, zurück zu den Korrekturen. Ihre Begründung in jedem ihrer inneren Dialoge, ich kann das doch nicht einfach hinwerfen. Das werde ich bereuen. Es ist doch total dumm. Wer wirft denn eine Lebenszeitverbeamtung weg? Ja, fühlt sich scheiße an, aber naja gut, muss man halt die Arschbacken zusammenkneifen, ne? Das werde ich echt, ich werde das bereuen. Gleichzeitig, soll es das jetzt gewesen sein? Oh, scheiße. Oh nee, aber wenn das in die Hose geht, ich ende unter der Brücke. Meine Güte. Kennst du das? Wenn dir das irgendwie bekannt vorkommt, also mir auch, weil das war ja natürlich genau mein innerer Dialog. Sandra denkt, sie schützt sich vor einem Fehler. Vor dem Fehler ihres Lebens. Gescheitert zu sein. Alle sehen es auch noch und gucken auf sie und sagen, boah, die Sandra, wie doof kann man sein? Ey, die hatte doch den Himmel auf Erden. Und guck dir an, was die jetzt für eine Scheiße macht. Okay. Puh, das habe ich aber jetzt gemein ausgemalt, ne? Also Sandra versucht sich natürlich vor dem zu bewahren. Und das ist ja vollkommen verstehbar. Worum geht's aber in Wahrheit? Hat Sandra nicht das Zeug, das umzusetzen? Hat sie vielleicht nicht das Netzwerk, die Connections, den familiären Rückhalt? Ja, der eine hat's mehr, der andere weniger. Aber das ist ja nur ein Teil des Support-Systems. Vielleicht hat sie das ja sogar. Und trotzdem hat sie so Angst vor dem Scheitern. Wovor schützt sich diese Person vielleicht? Ja, vor Aushalten von Ungewissheit, von einer gewissen Risikotoleranz, davon etwas zu beginnen und noch nicht zu wissen, wie es ausgeht. Vor dem Zustand, dem einen Szenario von 1 Million möglichen, in dem Sandra in einem Zukunftsszenario ist, in dem sie überhaupt keinen Zugriff mehr hat auf all das, was sie kann und weiß. Sie ist maximal ohnmächtig. Die Bedrohung ist schon ganz nah. Das Konto ist schon im roten Bereich. Keiner da, der ihr hilft. Sie ist ganz allein. Ja. Und das ist das eine Szenario von, naja, sagen wir mal, nicht 1 Million möglichen, sondern vielleicht 5 Millionen möglichen. Das eine, was sie aber lähmt, wo sie wie hypnotisiert den Blick drauf geheftet hat, auf dieses eine Szenario, weil sie in dem Moment keinen Zugriff darauf hat, was sie schon alles kann, weiß, wen sie schon alles kennt, wer sie alles stützt, begleitet. Dass es ja vielleicht auch einen Plan B gibt, dass Plan A auf dem Weg hin zu Plan A sich ja vielleicht als gar nicht attraktiv entpuppen könnte, aber Hauptsache man ist losgegangen und findet unterwegs noch was anderes. Ja, du merkst, Sandras Denken ist schwarz oder weiß. Entweder ich bleibe oder ich kündige und mache was komplett Neues. Also dazwischen ist nichts. Alles dazwischen ist ja schon mal gescheitert. Also entweder ich bleibe, klingt nach einem gelungenen Plan, tut zwar ein bisschen weh, aber gut. Und das zweite, ich kündige, mache was komplett Neues, das muss aber dann auch wirklich so klappen, sonst gescheitert. Dazwischen ist wenig Luft, wenig Kapazität, um was zu probieren, zu lernen, zu wachsen. Und darum ist jede Veränderung im Kopf maximaler Cut, ein Sprung ins Leere. Die Idee, dass Veränderung ja vielleicht schrittweise korrigierbar in Etappen passieren könnte, das existiert noch nicht in Sandras Denken. Noch nicht. Und das ist eine Situation, in der sich ganz viele unserer Kundinnen und Kunden wiederfinden, wenn wir eine Zusammenarbeit beginnen. Ich merke das auch immer in den Coachings, die ich gebe, wie lang jemand schon in der Zusammenarbeit mit uns ist. Ne? Man kann ja mit uns arbeiten in der Regel so 6 Monate lang, man kann das auch verlängern. Viele tun das, weil sie sich das einfach selber so als Begleitung gönnen möchten. Auf jeden Fall ist das in 6 Monaten absolut machbar, nachhaltige Veränderungen einzuleiten. Am Anfang muss man sich natürlich erstmal über sein Ziel klar werden, ne? Aber ich merke, wie lang jemand schon in unserem Coaching-Kosmos ist. Denn wir haben so ein ganzes Veränderungsbiotop. Denn Veränderung passiert bestenfalls ja nicht monothematisch, sondern gestützt durch ein soziales System, begleitet durch ein, ja, im Grunde multiprofessionelles Team. Denn diese Themen, die spielen sich nicht nur allein auf Karrierecoaching-Ebene ab oder auf allgemeiner Coaching-Ebene, auch nicht allein auf psychologischer Ebene oder auf Finanzberatungsebene oder, ja, you name it, ne, philosophisch könnte man es auch angehen, sondern irgendwie auf allen parallel. Und genau das passiert in unserem Coaching-Kosmos, denn wir haben eine ganze Menge Experten in unserem Team, die das multiprofessionell begleiten, ganzheitlich. So, ich merke also, wenn jemand noch am Beginn einer Zusammenarbeit steht, dann kommen in der Regel Fragen und Anliegen im Coaching hoch, die noch sehr von diesem absoluten Schwarz-Weiß-Denken geprägt sind. Ja, ich muss so lange in der Schule bleiben, bis ich jetzt einen greifbaren Vertrag für eine Alternative in den Händen halte. Okay, ganz ehrlich, dann kannst du lange warten. Das passiert für einige wenige, aber sich darauf verlassen, das ist das Urteil dazu, dass du dein Problem weiter aussitzt. Ne? Das heißt, ich merke, wenn jemand schon länger mit uns arbeitet, häufiger mal bei mir im Coaching war, dann bricht sich das nach und nach auf und wir entdecken Handlungsspielräume zwischen Schwarz und Weiß und die machen Veränderungen überhaupt erst möglich, bewältigbar. Die Personen kommen also weg von diesem krassen Schwarz und Weiß, bei dem vielleicht, wenn da so eine Petrischale mit Schimmel steht, die dann direkt im Müll versenkt worden wären. Was passiert da eigentlich in Sandra oder Sandro oder wie die Person sich auch immer nennt, auf jeden Fall ist es eine Lehrkraft, was passiert da möglicherweise? Ein hilfreiches Modell, um das mehr besprechbar und begreifbar zu machen, ist das der inneren Anteile. Oder des inneren Teams. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Das ist wiederum ein Modell von Friedemann Schulz von Thun. Es gibt auch das als Seitenmodell. Das ist wiederum aus der Hypnosystemik. Und damit beschäftige ich mich ja ganz vertieft im Rahmen meiner Mastercoach-Ausbildung. Es gibt ganz unterschiedliche psychologische Schulen, die sich mit Anteilsarbeit befassen. Egal wie das jetzt heißt. Der Zweck, diese inneren Gedanken als Anteile zu besprechen ist, dass sie dadurch verstehbar werden, verstehbarer in ihrer Intention und wo diese Bedürfnisse eigentlich herkommen und aus welcher Lebensphase diese Bedürfnisse und Handlungs- und Denkmuster eigentlich stammen. Denn diese Blaupausen des Denkens und Handelns, die haben wir uns in der Regel in einer bestimmten Lebensphase erarbeitet, in der sie sehr viel Sinn ergeben haben. Und dann wurden die unhinterfragt als Problemlösestrategie beibehalten, obwohl sie vielleicht kontextspezifisch gar nicht mehr passen. So, und das in Anteilen zu besprechen, das führt auch dazu, dass wir das Ganze dissoziierter betrachten können. Also wir treten zurück vom Problem. Wir sind nicht mehr überidentifiziert und so im Sog der Emotionen, dass wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, sondern wir können zurücktreten und die Bedürfnisse als innere Anteile personifizieren. So, und wir könnten jetzt schauen, welche Anteile sind das denn, die hier in unserer fiktiven Sandra möglicherweise aktiv werden. Da ist zum einen ein Sicherheitsanteil, der sagt vielleicht, du hast ja die Verbeamtung, bist du bescheuert? Und dieser Sicherheitsanteil, da könnte man jetzt hinterfragen, wann hat der sich eigentlich zum ersten Mal in ihrem Leben gemeldet? Viele beantworten das mit einer Phase, einem Lebensalter in der früheren Kindheit, vielleicht sogar noch vor Grundschule, vielleicht aber auch Grundschulalter. Wer weiß, bei manchen ist es aber auch vielleicht später im Rahmen der Pubertät oder im Rahmen des Studiums. Da gab es vielleicht eine Phase, wo man da sehr darauf angewiesen war, dass man ganz feine Sicherheitsantennen hatte. Und das ist ein neuronales Netzwerk, was sich im Gehirn ausgebildet hat, was seitdem feuert. Sandra, habe ich eingangs gesagt, ist 41. Es könnte ja sein, dass Sandra das mit 6 Jahren zum ersten Mal entwickelt hat, dieses starke Sicherheitsbedürfnis, diese Sicherheitssensibilität, weil vielleicht ihre Eltern sich getrennt haben oder sonstiges. Das würde bedeuten, seit 35 Jahren ist dieses neuronale Netz im Hirn aktiv und feuert in Veränderungssituationen. Okay, also wir können diese Anteile personifizieren, wir können fragen, wie alt sind die eigentlich, was sagen die und sie damit gleichzeitig validieren. Denn darin liegt ein großer Teil des Hemmnisses, dass sich die Anteile in uns gegenseitig bekriegen und damit handlungsunfähig machen und sich ihre Bedürfnisse gegenseitig absprechen. Also wir erkennen erstmal an, dieser Sicherheitsanteil da in Sandra, der ist total wichtig, der ist legitim, der muss nicht weg, der darf bleiben. Vielleicht rührt aber dieses Bedürfnis, dieses möglicherweise übersteigerte Bedürfnis, was Sandra selbst manchmal als Hemmschuh empfindet, aus einer Zeit, in der Sandra ja noch maximal auf andere Personen angewiesen war und noch gar nicht in dem Maße kompetent über ihr eigenes Leben verfügen konnte, wie sie das heute kann, mit akademischem Abschluss, eine gestandene Frau, viele Jahre Berufserfahrung, ne, verdient ihre eigene Kohle. Würdest du mir zustimmen, dass diese 41-jährige Sandra ganz andere Möglichkeiten hat, ihre Herausforderungen anzugehen, als die 6-jährige? Vielleicht ja. Gleichzeitig ist da dieselbe Psychodynamik am Werk und die gleichen Annahmen, die die 6-jährige hatte. Wir sprechen da von einer Altersregression, die in Konfrontation mit diesen Herausforderungen passiert. Also psychologisch regrediert man in diesen jüngeren Anteil. Man ist also wieder in Kindheitsschemata unterwegs. Glaubt aber, man wäre jetzt hier total erwachsen und super reflektiert, weil einem die Sicherheit so wichtig ist. Das sind genau die Themen, die wir im Coaching rausschälen. Vielleicht hattest du ja auch schon Psychotherapie und kennst diese Anteilearbeit. Vielleicht bist du ja auch schon in sehr gutem Kontakt mit diesem Sicherheitsanteil. Okay, wir können das also besprechbar machen und wir können im Coaching mit bestimmten Techniken dann die Anteile dazu befragen, was sie eigentlich brauchen, um Veränderungen zuzulassen. Denn in der Steuerungsposition, also wer entscheidet und handelt hier eigentlich in Sandras Leben, da sitzt ja im Bestfall nicht dieser 6-jährige Sicherheitsanteil. Der reißt sich zwar das Steuer manchmal sehr vehement an sich, aber wer sollte das deiner Meinung nach im Bestfall haben? Wenn deine Antwort jetzt ist, ja, natürlich ein anderer, rationaler Anteil, die Akademikerin, dann kann ich dem nur teilweise zustimmen. Wir müssen dafür nämlich eine Steuerungsposition erstmal etablieren. Eine Sandra, die als Erwachsene über diesem ganzen Club der inneren Anteile thront. Stell es dir vor als inneres Parlament oder als innere Freundesklicke. Und da werden viele Stimmen laut, aber wer hier letztlich entscheidet, die Stimmen hört, ihre Bedürfnisse validiert, sie ernst nimmt und auch in der Verantwortung ist, sie mitzunehmen, das ist Sandra auf Metaebene. Okay, so, wir gucken mal auf andere Anteile, die möglicherweise hier gleichzeitig sprechen in diesem Lähmungszustand. Das könnte auch ein Leistungs- und Perfektionsanteil sein, der zusätzlich laut wird. Der sagt, also wenn du das jetzt machst, ne, mit dem Berufswechsel, dann muss das funktionieren. Du kannst dir keine Fehler erlauben. Also alle werden dich auslachen und überhaupt, du hast bisher hier alles immer gut in deinem Leben gemacht. Das darf kein Karriereknick sein. Das muss, wenn, dann ein Aufstieg sein oder zumindest irgendwas, wo man drauf guckt und sagt, ja, da hat sie was richtig Schlaues gemacht. Da ist sie so richtig in ihrer Kompetenzzone nochmal so ja, hochgelevelt. Ne? Also der Wechsel, der wird dann bewertet als Prüfung, die man bestehen kann oder halt durchfallen. Das bedeutet, Lebensentscheidungen werden zur Prüfungssituation, zur Klassenarbeit, zum Abi, zum Staatsexamen. Da werden diese Themen dran reinszeniert. Du kannst dich jetzt mal fragen, falls du diesen Leistungsanteil auch hast, ja, was sind denn eigentlich die Appelle dieses Leistungsanteils? Was sind die Glaubenssätze, die dieser Anteil äußert? Was will dieser Anteil auf keinen Fall? Was ist seine größte Angst oder worauf ist dieser Anteil wütend? Im Coaching wird das plötzlich alles besprechbar durch diese Anteilsarbeit und verstehbar. Auch da kann man schauen, woher kommt dieser Anteil und wann in deinem Leben ist der eigentlich entstanden? Für manche im Studium, für andere schon früher. Es ist auf jeden Fall ein Anteil, das kann ich dir sagen, in Anknüpfung an die Transaktionsanalyse, die ich hier schon häufiger erwähnt habe, ist es ein Anteil von einem inneren angepassten Kind. Also ein Handeln aus Furcht, aus dem Bedürfnis, geliebt zu werden. Ich sag dir das jetzt alles sehr kompakt, ne? Also vielleicht magst du dir das auch nochmal in Ruhe anhören, denn dieses Modell, was ich dir gerade erkläre, das ist wirklich zentral in der Coaching-Arbeit, gerade wenn es um Hürden geht. Denn wenn man so an so einem Punkt ist, wo man nicht weiterkommt, sich immer im Kreis dreht, da ist eine Hürde, man steckt fest, dann ist das Thema mit 99,9%iger Sicherheit Angst. Und dann kann man beginnen zu erkunden in Detektivarbeit, Angst wovor, welcher Anteil hat hier Angst, welcher Anteil fühlt sich kompetent, welcher Anteil ist neugierig und würde eigentlich gerne aufbrechen, welcher Anteil stellt sich ihm in den Weg. Es wird plötzlich besprechbar in Coachings und das ist das, was wir in unserer Arbeit mit Kunden machen. Und es macht mir einfach mega Spaß, das im Rahmen meiner Mastercoach-Ausbildung immer weiter zu perfektionieren und zu sehen, was das auch im Coaching wirklich für Früchte trägt. Was könnte denn da noch für einen Anteil laut werden bei Sandra? Das könnte auch ein starker Bewertungsanteil sein, ein innerer Kritiker. Was sagen die anderen? Das Kollegium, die Schwiegermutter, mein Mann, die Nachbarin oder vielleicht meine Schwester, die schon immer irgendwie so missgünstig auf mich geguckt hat. Die gönnt mir doch, dass es mir einfach mal schlecht geht, weil ich bin ja das Lieblingskind und sie nicht. Die gönnt mir, dass ich auf die Schnauze falle. Könnte ja sein, ne? Das ist besonders perfide, dieser Anteil. Meistens passiert das unbewusst. Aber alleine das ins Bewusstsein zu tragen durch diese Teilearbeit, das macht es sichtbar, das macht es behandelbar und das bringt Sandra wiederum auf Metaebene immer mehr in eine Position, das bewerten zu können und auch sich zu entscheiden, wie viel möchte ich heute mit dem, was ich kann und weiß, darauf eingehen und meine Entscheidungen daran anknüpfen. Oder möchte ich eher anderen Anteilen hier mehr Gewicht geben, anderen Bedürfnissen unter Mitnahme und Validierung zum Beispiel des Sicherheitsanteils. Okay, so, wenn diese drei Anteile das Steuer übernehmen, anstatt von Sandra in der Metaposition, dann ist es eine Garantie, dass es nur noch geht um Gedeih und Verderb. Also es gibt das gnadenlose Scheitern, ja, oder ja, das Gelingen kann man jetzt auch nicht sagen, aber vielleicht die Illusion des Gelingens, das wäre jetzt vielleicht das Verharren im Hier und Jetzt. Und gleichzeitig will man doch was verändern. Also so richtig gelingen, ja, dann muss der große Sprung aber auch klappen. Und dann ist die Chance auf Gelingen da und ansonsten einfach Fail hoch 100. Woher kommen diese Anteile? Ich habe es gerade schon gesagt, die kommen meistens nicht aus dem Erwachsenenleben, sondern das sind reinszenierte kindliche Denkweisen und Handlungsweisen, die zu dem Zeitpunkt, wo sie entstanden sind, eine absolute Berechtigung hatten. Die sind wichtig und du wirst sie niemals mehr los. Düdüm. Das wäre ja jetzt schön, ne? Wenn ich dir jetzt sagen könnte, ja, du, ich habe hier einen schlauen Tipp für dich, wie du diese Anteile aushebelst und dann lässt du deinem Sicherheitsbedürfnis mal so richtig die Luft ab und dann schmeißt du hier alles hin und öffnest eine Bar auf Jamaika. Nee, die Nachricht ist, diese Anteile werden für immer bleiben. Das sind neuronale Netzwerke in deinem Hirn, die feuern seit Jahren, seit Jahrzehnten. Und solange du sie niedermachst, werden sie umso lauter. Erst in dem Moment, wo sie anerkannt und integriert werden, aber mit der Handlungsfähigkeit des heutigen Erwachsenen, dann sind sie mitnehmbar in einen Veränderungsprozess. Aber sie werden immer als kleine Alarmschläger dableiben und dich daran erinnern, ah, okay, schau noch mal darauf, dass du dich auch wirklich sicher fühlst beim nächsten Schritt. Was können wir jetzt tun? Wir als gemeinsames Team aus inneren Anteilen und ich als Vorsitzende, um Verantwortung zu übernehmen für diesen kindlichen, vielleicht sechsjährigen Teil, damit auch dieser Teil mitgenommen wird. Das ist ein sehr dichtes Konzept, was ich dir jetzt hier gerade in den letzten 10 Minuten wahrscheinlich erklärt habe. Aber es ist ein Schlüsselkonzept. So viel psychologische Literatur baut darauf auf. So viele psychologische Schulen knüpfen an diese Anteilearbeit an. Und wenn du eins mitnimmst, vielleicht, dann könnte das sein, ich bin nicht dumm oder bescheuert, weil ich an bestimmten Stellen festhänge, sondern das sind kindliche Muster, die anhand dieser Herausforderung wieder getriggert werden und die kindlichen Lösungsansätze, die vielleicht irgendwann mal funktioniert haben oder zumindest adäquat erschienen, die ich hier reinszeniere. Es sind nicht die Lösungsansätze, die der heutige Erwachsene entwickeln könnte, sondern ich switche immer wieder in dieses alte Muster. Und da ist der größte Hebel, das zu erkennen und dieses Muster lieben zu lernen, um darüber auch in die Selbstfürsorge zu gehen und vorangehen zu können. Und wenn hier jetzt eine 41-jährige, hochkompetente Studienrätin in ihrem Auto morgens auf dem Lehrerparkplatz sitzt und ein paar Tränchen verdrückt, dann trifft sie Lebensentscheidungen oder eben Nichtentscheidungen durchs Nichttun mit der Stimme eines verunsicherten Kindes im Kopf. Das ist kein Versagen, das ist menschlich. Und das ist möglicherweise der Grund, warum du seit Jahren feststeckst. So, jetzt ist es auf dem Tisch. Ich sag dir jetzt was, was du vielleicht nicht hören willst und was aber möglicherweise auch nochmal viel verändert. Scheitern ist keine Tatsache, Scheitern ist eine Haltung. Hast du jetzt auch schon im Titel gelesen, ne? Die Folge heißt ja so. Du scheiterst nicht, weil ein Schritt nicht funktioniert hat, sondern du scheiterst in dem Moment, in dem du den Zugriff auf dich selbst verloren hast. Also in dem du dich von dir selbst entfernt hast. Und das hast du ja möglicherweise jetzt schon im Lehrberuf. Wo ist jetzt das Scheitern? Im Fortführen dieses Weges oder in einer Korrektur dieses Weges, die dich potenziell Schritt für Schritt wieder zu dir führt? Und die Korrektur dieses Weges, hey, die kann ja sogar innerhalb des Lehrberufs passieren. Dafür brauchst du aber erstmal eine Analyse, wo du dich eigentlich von dir entfernt hast, was die Bedürfnisse sind, die da unerfüllt sind und ja, einer ehrlichen Analyse, ob du das im Lehrberuf so noch möchtest oder ob du Schritt für Schritt vielleicht erstmal nebenher erste Schritte gehen möchtest, um zu sondieren, wie es wieder zurück zu dir selbst gehen kann. Scheitern ist nichts Objektives. Solange du diesen Zugriff hast, ist ein nächster Schritt, wo du feststellst, lieber mal anders, kein Scheitern. Es gibt also nur beobachten, korrigieren, lernen. Und das ist der Unterschied zwischen einer Frau, die mit 55 sagt, ich habe viel probiert in meinem Leben, manches hat nicht geklappt, ja, habe daraus gelernt und damit bin ich eigentlich ganz happy. Und der Unterschied zu einer Frau, die mit 55 sagt, ich habe es nie versucht, irgendwie ist der Zug abgefahren. Die erste hat vielleicht ein paar falsche Steps gemacht, wäre es jetzt aber gescheitert, das überlasse ich dir. Lass das mal kurz wirken. Zurück zu unserem Freund Alexander Fleming. Fleming ist nicht gescheitert. Würdest du das unterschreiben? Weil seine Petrischale mit Schimmel befallen war, war das Scheitern? Nö. Also 1 Million Menschen, zig Millionen Menschen, die anhand von Antibiotika dem Tod entgangen sind, würden sagen, vielen Dank. Also, Alexander Fleming hat sich gefragt, was zeigt mir das? Er hat von seinem ursprünglichen Plan losgelassen und das beobachtet, was halt jetzt gerade wirklich vor ihm lag. Und deshalb hat er was gefunden, das viel größer war als sein ursprüngliches Ziel. Ja, ist vielleicht jetzt gerade eine große Hausnummer, Alexander Fleming jetzt hier als Paraderolle ins Feld zu führen, denn da wirst du jetzt innerlich sagen, ja, super geil, Isabel, du hältst mir jetzt auch immer, also du machst wirklich die Schritte niedrigschwellig, ne? Also super erreichbar, was du mir jetzt hier in Aussicht stellst. Also ja, da habe ich direkt Lust, loszugehen. Okay, ich gebe es zu. Ist jetzt schon ein bisschen exceptional der Fall, ne? Aber du weißt ja, wo ich drauf hinaus will. Was, wenn der Wechsel aus dem Lehrberuf gar nicht der Wechsel wird, den du heute planst? So radikal, vielleicht muss das gar nicht sein. Was, wenn unterwegs jetzt mal was in die Hose geht, eine Schimmelschale auftaucht, irgendwas, wo du erstmal denkst, ah, scheiße. Und dann wird genau daraus etwas, was wirklich zu dir gehört. Klingt spannend? Tja, du wirst es nie erleben, wenn du nicht einen ersten Schritt gehst. Ich habe hier ein kleines Angebot für dich. Eine kleine Intervention, wie wir im Coaching sagen. Oder einfach einen Coaching-Impuls. Vorweg sei da nochmal gesagt, wie wäre es, wenn ein Wechsel gar kein Sprung wäre, von Klippe zu Klippe oder ein Sprung ins kalte Wasser vom Zehner? Wie wäre es, wenn Wechsel ein Weg wäre mit Etappen, Beobachtungspausen, Korrekturen, einer kleinen Brotzeit, einer Übernachtung auf einer Alm, vielleicht auch mal ein schwieriger Anstieg bei Regen? Aber irgendwo wartet bestimmt wieder eine Pfanne Käsespätzle auf dich. Jeder Schritt überprüfbar, korrigierbar. Und du musst gar nicht wissen, wo du in 5 Jahren stehst. Du brauchst keine fertige Vision, du brauchst eine Richtung und die Bereitschaft, unterwegs ehrlich mit dir zu bleiben. Auch wenn es vielleicht mal gerade steil bergauf geht. Wenn wir einmal auf diesen bedürftigen Anteil nach Sicherheit schielen. Und ich habe dir gesagt, du wirst den lebenslang nicht los. Du darfst den nicht zum Feind machen, denn das bedeutet, er wird sich dir für immer in den Weg stellen. Du wirst für immer handlungsunfähig bleiben, wenn du ihn dir zum Feind machst. Du musst diesen Anteil zum Mitspieler machen. So, es geht also nicht um Sicherheit überwinden, ich schmeiß alles über Bord, Freiheit, sondern es geht um Sicherheit einbauen. Wie könnte ein Schritt aussehen oder eine Schrittfolge unter Beibehaltung von eingebauter Sicherheit? Zum Beispiel parallel eine Fortbildung machen, bevor du kündigst. Erstmal Teilzeit als Brücke. Macht Kapazitäten frei, da kannst du schon einiges ausprobieren. Nämlich ja vielleicht auch eine Nebentätigkeit als Minijob oder eine kleine Honorartätigkeit. Wie wär's mit einem Sabbatjahr? Da erstmal natürlich gönn dir Reisen, aber vielleicht in der zweiten Hälfte des Sabbatjahrs dann Dinge tun, die dich beruflich in eine bessere Wahlposition bringen, die deine Wahlmöglichkeiten verbreitern. Das tun übrigens auch viele Kunden bei uns im Coaching, dass sie das im Sabbatjahr machen. Wie wäre es, dir neben dem Lehrberuf intensiver ein finanzielles Polster aufzubauen, um später mehr Wahlfreiheit zu haben? Wie wäre es mit einer Beurlaubung? Hamburg gewährt sogar die Beurlaubung zum Zweck der beruflichen Neuorientierung. Also vielleicht gibt es da Möglichkeiten, die du noch gar nicht kennst. Ja, es geht darum, einen Weg zu finden, der deine Bedürfnisse mitnimmt. Das ist kein halber Weg. Ne? Ich kenne deinen inneren Anteil oder ich kann mir vorstellen, was der sagt. Also das ist jetzt aber kein Win. Also es muss sich schon schwer anfühlen. Ne? Sonst ist das jetzt, hast du nichts geleistet. Also ein Weg, der deine Bedürfnisse mitnimmt, der ist kein halber Weg, sondern das ist im Grunde der einzige, den du wirklich gehen kannst, ohne unterwegs abzubrechen oder dich unterwegs weiter von dir selbst zu entfremden. Und jetzt lade ich dich zu etwas ein, diesem Impuls, dieser Intervention, die ich gerade angekündigt habe. Und wenn du magst, atme mal tief durch. Stell dir vor, die Uhr hat sich 10 Jahre weitergedreht und es ist das Jahr 2036. Dein Zukunfts-Ich, dein 2036-Ich sitzt irgendwo auf einer Bank, in einem Café, an einem Ort, der sich gut anfühlt und du schaust auf dein Leben zurück. Naja, sagen wir mal Zwischenbilanz, ne? Egal welchen Weg du gegangen bist, egal ob jetzt alles geklappt hat oder nicht, dein 2036-Ich schaut auf die letzten Jahre und jetzt drehst du, also du im Jahr 2036, dich innerlich um und schaust auf dich selbst, dein jüngeres Ich, wie du heute bist. 10 Jahre jünger. Auf die Frau oder der Mann, der gerade diesen Podcast hört, der oder die gerade zweifelt, Angst hat, etwas zu bereuen. Und dein Zukunfts-Ich sagt zu deinem heutigen Ich: Ich sehe dich. Ich sehe, wie viel Mut es dich kostet, heute überhaupt zuzuhören. Ich werde dir ein treuer Freund sein, egal welchen Weg du gehst. Ich werde dich nicht verurteilen für die Wege, die nicht funktioniert haben. Ich werde dich anerkennen für jeden Schritt, den du gegangen bist. Und ich weiß, wie viel Mut das gebraucht hat. Ich habe dir alles zu verdanken, was ich heute bin. Spür mal kurz nach, was dieser Satz mit dir macht. Das ist meine Verabredung, oder? Es ist nicht das Ergebnis, das dir garantiert, dass du nichts bereuen wirst. Es ist die Beziehung zu dir selbst auf dem Weg. Du wirst nicht bereuen, was du tust. Du wirst bereuen, dass du es nie versucht hast und dass du dich dabei selbst im Stich gelassen hast, dich von dir entfernt hast. Ja. Vielleicht denkst du jetzt, ja, wieder schöner Bibelspruch, Isabel, aber ich bin ja verbeamtet. Ja, genau. Und niemand sagt, gib das auf. Also, ein kluger Weg respektiert das. Es gibt Beurlaubung, es gibt Teilzeit, Sabbatical, es gibt parallele Aufbauphasen. Viele unserer Kunden nehmen das wahr Und wenn die mit uns ins Coaching starten, dann sind die im Grunde häufig auch schon zu allem bereit, ne? Dann geht es schon darum, so, oh ja, und wann soll ich kündigen? Und ich habe aber so Angst, bis ich dann gemeinsam mit den Leuten erstmal aufs Bremspedal trete. Du, musst das denn jetzt als allererstes sein? Also, weil das kannst du dir ja immer noch vorbehalten. Wir schauen jetzt mal auf deine Situation und was du vielleicht tun könntest, um ein bisschen mehr zu gestalten, um zu einem Zeitpunkt in der Zukunft mehr Wahlfreiheit zu haben, wenn du denn dann auch kündigst. Vielleicht willst du dann ja auch gar nicht mehr kündigen. Du musst ja nicht springen. Du darfst erstmal vorangehen. Vielleicht sagst du aber auch, ja, Isabel, ist ja toll, aber du sagst jetzt hier immer, ich soll einen Schritt gehen. Ich weiß aber doch gar nicht, wohin. Ich weiß ja gar nicht, was ich stattdessen will. Auch das ist okay. Die Klarheit, die kommt jetzt nicht durch Nachdenken im Kreis. Da bist du Profi drin, dich durch Nachdenken im Kreis zu drehen. Ist nicht böse gemeint, aber ich glaube, du kennst deine Gedankenschleifen in- und auswendig. Meinst du, mehr davon bringt's? Mal so honestly, wann hat's in deinem Leben schon mal was gebracht? Klarheit kommt durch begleitete Auseinandersetzung mit dem, was du wirklich brauchst und nicht mit dem, was du jetzt so denkst oder dir ausmalst oder Trockenübungen ergoogeln. Da kommt jetzt nicht die Klarheit drüber. Ja, und vielleicht sagst du mir jetzt aber auch, ja, ich halte aber durch. Also ich bin doch gerne, eigentlich bin ich auch gerne Lehrer. Also ich höre zwar diesen Podcast, aber ich bin schon auch gerne Lehrer. Ja, und das ist genau der Satz, mit dem in 5 Jahren die Reue beginnt. Ich halte durch, ist keine Strategie. Wer das sagt, das ist der Anteil, der Angst hat. Das ist das kindliche Lösungsmuster, das vielleicht mal funktioniert hat, vielleicht mal als adäquat empfunden wurde und das aber jetzt kontextspezifisch irgendwie überholt ist. Dieser Anteil verdient, gehört zu werden, ernst genommen zu werden, aber dieser Anteil verdient nicht, das Steuer in der Hand zu haben. Tja. Und wenn du heute vielleicht was mitgenommen hast, puh, vielleicht auch einiges, ne? Vielleicht magst du ja nochmal reinhören in das Seitenmodell oder in diese Intervention, die ich dir angeboten habe. Vielleicht nimmst du aber auch Folgendes mit. Du kommst aus diesem Denken vielleicht nicht raus. Nicht, weil du nicht klug bist, sondern weil dich alte Anteile blockieren, die genau dafür gemacht sind, dich vor Veränderung zu schützen. Du bist nicht bekloppt oder unfähig, weil das so ist, sondern da sind einfach starke, starke alte Muster, biografisch verankert, die werden immer wieder einen guten Grund liefern, warum es smart ist, das nicht zu tun, Veränderung anzugehen. Die werden jede Schimmelschale finden und sie dir als Beweis verkaufen, dass du auf dem Holzweg bist. Was hilfreich sein könnte, ist, wenn du dir jemanden an die Seite stellst, der mit dir gemeinsam einen Weg entwirft, der zu dir passt, der mit dir gemeinsam diese Anteile beleuchtet, befragt, sodass du überhaupt verstehst, was genau dich zurückhält, denn das erhält den Weg, was du mitnehmen darfst, um in die Veränderung zu gehen. Vielleicht ist es der externe Begleiter, die externe Begleiterin. Und wenn du überprüfen möchtest, ob mein multiprofessionelles Team und ich diese Personen zukünftig sein werden, die dich an die Hand nehmen und wo dein 2036-Ich sagt, jo, das war ein guter Move, den du da gemacht hast, dich da zum Erstgespräch einzutragen, denn damit ging es erst so richtig los. Und heute, puh, bin ich echt froh, dass ich das gemacht habe. Ja, vielleicht ist das jetzt gerade genau der nächste Schritt, dich für uns einzutragen mit einem kostenfreien Erstgespräch und wir schauen gemeinsam darauf, wo stehst du, was hält dich, was wäre ein ehrlicher nächster Schritt, ohne Druck, ohne Verkaufsmasche, ein echtes Gespräch. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Da kannst du draufklicken und dich direkt in unseren Kalender eintragen. Dann wirst du zurückgerufen und führst mit einem Mitglied aus meinem Team ein Gespräch darüber, wo du gerade stehst. Und falls ihr beide feststellt, ja, könnte passen, lass uns mal über die Details reden, dann geht das Gespräch in einem weiteren Termin, in eine zweite Runde, in einem Videocall. Da gehst du dann wirklich in die Details und du verlässt dieses Gespräch mit einer klaren Vorstellung, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte, wo dich das hinführen könnte und auch was deine konkreten nächsten Schritte sind. Und dann entscheidest du frei, ob du diesen Weg mit uns gehen möchtest. Ich sage an dieser Stelle eine schöne Woche für dich und bis zum nächsten Mal.